Einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sind. Es ist schön. Ja, mein Thema ist, was ich uns heute mitgebracht habe, da passt auch alles zu, ob das der Psalm 127 war, auch das Liedgut, was ausgesucht wurde. Ich wollte dich gestern noch anrufen und sagen, das Lied, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, wird da ganz gut reinpassen. Und jetzt hast du es gemacht, der Herr wusste es. So ist der Herr. Denn mein Thema, das heißt heute Jüngerschaft, die Jünger macht. Es kam schon auch im Gebet, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Darum soll es gehen. Es ist schon viele Jahre her. Wir haben ja 6 Kinder, 5 Töchter, einen Sohnemann und die beiden Großen. Die haben damals mich inspiziert, als meine ersten Haare grau wurden. Haben sie gesagt: Papa, weißt du was? Wir müssen deine Haare mal schön wieder färben, dunkel färben, dann siehst du jünger aus. Und so wurde es dann. Dann kam ich unter den Händen meiner großen Töchter und mir wurden die Haare gefärbt. Also ich sah wieder aus wie einer vom anderen Planeten. Meine Frau sagte dann: Weißt du was? Dein Bart ist auch so voll, ich sah aus wie Abraham. Den stutze ich auch noch ein bisschen, das macht auch noch was aus. Dann siehst du wirklich wieder jünger aus. Und das war auch so, wirklich. Ich habe mich im Spiegel erst gar nicht wiedererkannt. Das macht wirklich was aus. Hier ging es natürlich um eine äußerste Verjüngungskur, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die innere Jüngerschaft, dass der Herr uns von innen her verändert. Jüngerschaft, die Jünger macht. Man könnte auch sagen, multiplizierende Jüngerschaft. Was heißt das? Wir werden das nachher vielleicht hören und verstehen. Es ist ganz wichtig, dass unsere Seelen gesund sind bzw. gesund werden. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen krank sind, nicht nur Wehwehchen hier und da, nein, seelische Krankheiten, die nehmen drastisch zu. Und das können auch Ursachen sein für körperliche Ursachen, für körperliche Krankheiten. Viele Mediziner sind überfordert, die verschreiben Pillen und so weiter, aber sie kommen nicht an die wirklichen Ursachen dran. Das ist, ich denke, der Zeitgeist, der macht immer mehr Druck und immer schneller, immer mehr und viele Menschen brechen darunter zusammen. Und das soll nicht so sein. Bei den Menschen, die glauben, die an Jesus Christus glauben, die Menschen, die keine Hoffnung haben in unserer Region, da wo du gerade lebst, die Jesus noch nicht kennen, für den sollen wir ein Licht sein. Dass sie an uns sehen, wer Jesus ist. Wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten oder die gleichen Maßstäbe, die in der Welt gelten, auch für Gläubige, für Christen gelten. Deshalb habe ich ein Thema gewählt, ein Predigtext aus Johannes Kapitel 21. Ich glaube, wir kennen das alles, wo Jesus nach seiner Auferstehung, nach seinem Tod und Auferstehung einen Dialog mit hauptsächlich mit Petrus hat. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und da möchte ich dann gerne 3 Gedanken zu weitergeben, 3 Punkte. Johannes Kapitel 21 und ich lese die Verse 1 bis 17. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, also etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus ging hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, und darum geht es auch gleich hauptsächlich in der Predigt in diese 15 bis 17, schwerpunktmäßig. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Soweit der Predigttext. Ich möchte mit uns heute drei Gedanken oder drei Punkte, wie man so schön sagt, in dieser Predigt aufgreifen. Der erste Punkt ist meine Berufung nach oben. Das heißt, hast du mich lieber als alle anderen? Eine persönliche Frage, die Jesus auch dir stellt heute. Meine Berufung nach innen, meine inneren Beziehungen, Familie, Gemeinde, Berufsfeld. Und dann Punkt 3, meine Berufung nach außen, Evangelisation, Mission. Aber zuerst muss unser Inneres stimmen, bevor wir losgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jünger, der Begriff, wir sagen immer, wir sind Christen. Übrigens, in der Bibel steht nirgendwo, dass Jesus gesagt hat, mache zu Christen alle Völker, sondern mache zu Jüngern. Und ich denke, dieser Begriff Jünger ist viel tiefgreifender, als wenn wir nur den Begriff Christ sagen. Wenn du sagst, ich bin Christ, dann musst du dich erst erklären, aus welchem Lager du dann kommst. Und wenn du dann aus einem bestimmten Lager kommst, dann kommen schon diese Fragezeichen in uns auf. Das ist vollkommen normal, so geht es uns. Jünger heißt auf Hebräisch Talmidim. Und ein Talmidim, wenn wir das korrekt ins Deutsche übersetzen, dann heißt das Schüler des Meisters. Wir sind also Schüler von einem Meister. Und der Meister ist der Herr Jesus Christus. Und wir bleiben auch immer in dieser Abhängigkeit. Das wird nie enden, solange wir hier die Augen noch offen haben auf diesem Kosmos. Solange sind wir Schüler des Meisters, Lernende. Und er ist der Lehrer, er ist unser Lehrer. Ich habe selber mal eine Meisterprüfung in meinem Leben gemacht, vor vielen, vielen Jahren im Bereich der Forstwirtschaft und Jagd. Und dann gibt es diesen Teil 4 in der Meisterprüfung, das glaube ich in ziemlich allen Meisterprüfungen gleich. Da heißt es Berufs- und Arbeitspädagogik. Da musst du einen Auszubildenden, früher hießen die Lehrlinge, eine Sache erklären, das heißt, du erzählst ihm das, es geht um diese Sache, du versuchst ihm das zu erklären und sagst, hast du mich verstanden? Nö. Gut, also erklärst du ihm das noch einmal, hast du mich verstanden? Ja, ja, weil sie dann natürlich nicht sagen wollen, nein, vielleicht. Und dann Wenn er aber ja sagt, dass er das theoretisch verstanden hat, dann mache ich ihm das vor, als Meister. Dann mache ich ihm genau diese Arbeitsschritte vor und sagte, hast du das gesehen? Ja, gesehen habe ich das. Hast du das auch verstanden? Ja, gut, dann mach es jetzt selber unter meiner Anleitung. Und genau das hat Jesus getan. 3 Jahre war er mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat ihnen erklärt, das Evangelium erklärt. Und dann hat er ihnen vorgemacht. Dann hat er durch seinen Lebenswandel aktive Jüngerschaft vorgemacht. Und das ist das Entscheidende, dass wir das wissen. Meine Berufung nach oben, wir könnten auch sagen, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Und das vielleicht vorweg, wenn Jesus uns in die Nachfolge, in die Jüngerschaft berufen hat, dann kommt er auch für den Unterhalt auf. Er ruft seine erfolglosen Jünger vom Boot herunter, sie hatten nichts gefangen, die ganze Nacht wieder geackert und nichts gefangen. Und habt ihr was zu essen? Nein, ausgehungert. Und dann kommen sie an Land und das Frühstück ist fertig. Da war das Kohlenfeuer, da waren Brote drauf, da waren Fische drauf. Ja, so ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kommt er auch wirklich für alle Kosten auf. Und nun, als sie gegessen und gefrühstückt hatten, dann beginnt eine ganz persönliche Jüngerschaft. Hirtendienst, kann man sagen. Denn wir wissen ja alle, als an dem Tag oder in der Nacht, als Jesus verraten wurde, hat Petrus ihn 3-mal verleugnet. Und hier stellt Jesus wieder eine Beziehung her, die, wo Petrus sich mal überschätzt hatte. Petrus, und das ist die erste Frage, ist eine ganz entscheidend wichtige Frage. Petrus, liebst du mich mehr als diese hier? Ich stelle auch mal diese Frage hier im Raum. Liebst du, Jesus fragt uns persönlich, liebst du mich mehr, du jetzt persönlich, als alle diese hier sitzen, wie würdest du dich einschätzen? Was würdest du sagen? Der alte Petrus hat ja gesagt, bei der Gefangennahme, kurz davor, Herr, und wenn dich alle verlassen würden, auf mich kannst du bauen, ich verlasse dich nicht. Übrigens, es wird immer gesagt, ja, Petrus hatte eine große Klappe. Nein, es steht auch im Markus-Evangelium bei Matthäus, das sagten alle. Das haben alle das Gleiche gesagt. Nicht nur Petrus. Petrus war der Wortführer. Aber sie haben alle gesagt, wir wären sogar bereit, mit dir zu sterben. Letzte Woche in der Gemeinde in Osnabrück, in der jüdisch-messianischen Gemeinde, ein Bruder sagte, ich weiß nicht, wie das so kam, ich liebe Jeshua, Jesus, so sehr, ich wäre sogar bereit, für ihn auf dem Scheiterhaufen zu gehen. Das vor einer Woche, sagte er da. Mich hat es nur durchzuckt, wie er das sagte. Ich habe es nicht gesagt, aber gedacht, das ist der alte Petrus. Auf mich kannst du bauen. Auf mich kannst du vertrauen. Ich stehe zu dir in allen Lebenslagen. Ich glaube, sowas sollen wir nie tun. Wenn wir in solche Situationen kommen und unser Glaube wird auf die Probe gestellt, wir werden angegriffen, immer mehr und mehr, die ganz klare Linien mit Jesus fahren, die ihm nachfolgen und die auch nicht die Klappe halten, wenn in Schulen gegendert wird und wenn hier das und dieses, jenes gegen Gottes Gebote propagiert werden. Aber oft halten wir die Klappe. Und wenn Gott uns dann in schwere Situationen führt, die bis in den Tod führen können, ja, viele Christen sterben weltweit, die Verfolgung ist groß, weil sie an Jesus glauben, mit dem Leben bezahlen. Und wenn wir, du, ich, in diese Situation hineinkommen, das kann sein, dass wir das kommen. Wir sollen aber nicht jetzt im Vorfeld uns als große Helden aufspielen und sagen, auf mich kannst du bauen, auf nichts kannst du bauen. Wenn Gott uns das zumutet, dann gibt er auch in diesem Augenblick dazu die Kraft, die wir brauchen und nicht vorher. Wir können ganz sicher sein, wenn er uns durch solche Leiden führt, und das tut er, dann ist er immer da und segnet uns und bringt uns siegreich dadurch. Wie auch immer das aussehen mag, er ist da. Aber ich würde nie sagen, ich gehe für Jesus auf den Scheiterhaufen. Ich würde es nicht sagen, weil wir dazu nicht in der Lage sind aus eigener Kraft. Dann nehmen wir oft unseren Mund etwas zu voll. Damit wir diese tiefen Fragen von Jesus an Petrus noch besser verstehen, möchte ich uns aus seiner Bibelschulzeit, die Petrus hatte, 3 Jahre mit Jesus unterwegs, hätte ich auch gerne gemacht, live, 3 Jahre Bibelschule live mit Jesus unterwegs. Jüngerschaft, praktizierende Jüngerschaft. Und wenn wir mal überlegen, als Petrus auch am See Genezareth war mit seinen Brüdern, mit seinem Vater, und sie haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Null. Und dann sagt Jesus zu ihnen, fahrt wieder hinaus. Und dann sagt der Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort hin werde ich es tun. Sie fahren hinaus und sie machten den größten Fang ihres Lebens. Die Netze zerrissen fast, die Boote waren voll, sie gingen fast unter. Und als sie an Land kommen, dann sagt Petrus zu ihm, was sehr Wertvolles, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ruft Jesus ihn in die Nachfolge, komm, folge mir nach. Gucken wir immer wieder, wie theologisch systematisch Jesus arbeitet. Folge mir nach, du sollst keine Fische mehr auf dem See Genezareth fangen, sondern, was? Du sollst ein Menschenfischer für mich werden, multiplizierende Jüngerschaft. Und dann kommt eine typische jüdische Frage. Herr, was bekommen wir eigentlich dafür? Hast du das auch schon mal? Wenn wir alles verlassen? Und Petrus hat alles verlassen. Jesus ruft ihn in die Nachfolge, lässt alles. Er lässt seinen Vater, seine Brüder mit den Fischen, mit den Netzen, also als sein Geschäft Hochkonjunktur hat, in diesem Augenblick, zieht er die Segel ein und sagt, Jesus, ich folge dir nach. Das ist was viel Größeres als viel Geld, Ansehen und, und. Das ist was sehr, sehr Wertvolles. Und Jesus greift diese alte Situation, die Verleugnung, wieder auf. Deshalb fragt er dreimal. Und als die Soldaten in Gethsemane Jesus gefangen nehmen wollten, zog Petrus das Schwert und schlug dem Knecht des hohen Priesters das rechte Ohr ab. Er verteidigte Jesus bis aufs Messer. Wir sehen, er hat es ernst gemeint. Das war nicht nur ein Schwätzer, sondern er hat auch zur Tat gegriffen. In Wort und Tat. Und dann später, aber Jesus hat ihm ja schon gesagt, als er gesagt hat, ich will mit dir sterben, Petrus, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und in dieser Nacht, als die hohen Priester Jesus verhörten, ihn verspotteten im Palast des hohen Priesters, draußen das Kohlenfeuer, Petrus war nachgegangen und man hat ihn, du warst doch auch einer von denen, die da bei diesem Jesus waren. Ich? Nein! Er hat nachher sogar geflucht. Ich kenne den nicht. Ihr verwechselt mich vollkommen. Er hat ihn so verleugnet. Und dann wird Jesus aus dem Palast des hohen Priesters vorbeigeführt zur Geißelung. Und er geht an Petrus vorbei am Kohlenfeuer. Und sie haben Augenkontakt. Auge in Auge. In diesem Augenblick trifft Petrus wie ein Schlag. Er weiß, ich habe Jesus verleugnet auf die übelste bestialische Art, obwohl ich das nie wollte. Ich habe das ernst gemeint und jetzt bin ich so ein Versager. Und dann kommt diese tiefgreifende Buße von Petrus und er ging hinaus und weinte bitterlich, so steht es ja geschrieben. Das ist echte Buße. Ich kann mich daran erinnern, wir fuhren eines Tages vor einigen Jahren zu meiner Familie. Sie sind alle römisch-katholisch. Keiner von ihnen ist bis jetzt zum lebendigen Glauben gekommen, außer meine Mutter noch kurz vor ihrem Tod, ihre Schwester. Aber sonst von meinen Geschwistern, von den Neffen und was weiß ich alles, aus der ganzen Verwandtschaft, soweit ich weiß, niemand. Wir fahren dahin und ich habe dann auch so gebetet, Herr, ich will dich bekennen heute. Es war ein Cousinentreffen, genau. Ich will heute von dir reden. Und abends, wir haben so viel dummes Zeug geredet, so viel geschwätzt. Und abends habe ich mich genau wie Petrus gefühlt. Versager. Ich habe es nicht gebacken gekriegt, mit Menschen aus meiner Verwandtschaft über Jesus zu reden. Ich war genau das Gleiche und ich habe mich genauso gefühlt. Versagt, verleugnet, Jesus verleugnet. Was, ich wollte das doch gar nicht. Und im Psalm 119, Vers 67 steht ein wichtiger Vers für uns. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Wenn wir durch eine Demütigung gehen, dann wollen wir das gar nicht haben. Das heißt, aller Hochmut und Stolz in uns muss umgekehrt werden in Sanftmut und Demut. Und das war Jesus. In allen Lebenslagen. Das ist das Erste, was wir in dieser Lektion lernen können, dass wir zu hoch von uns denken und schlecht über andere. Oder von uns, wir sind groß und die anderen sind klein. Es geht um unsere Herzensveränderung. Es geht um nicht um eine äußere Verhaltensveränderung, sondern er muss unser Herz verändern. Und Petrus hat was ganz Entscheidendes gelernt, wie er gefragt wurde, das Erste, hast du mich lieber als alle diese hier? Das hat er nicht gesagt. Natürlich, Herr, auf mich kannst du bauen. Hat er nicht mehr gesagt. Er hat nur ganz simpel und einfach, ein gedemütigter Petrus, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Und es steht ja auch, Jesus hat das ja auch im Matthäus-Evangelium gesagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Den wird, egal wer das ist, bei Gott gilt kein Ansehen der Person, er wird uns in diese Leiden hineinführen. Hast du mich lieber als alle diese? Herr, ich glaube, das ist auch gut, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber ich bete, dass ich dich noch lieber habe und dass sich das noch mehr in Worten zeigt. Und Jesus stellt einfach hohe Ansprüche. Das sind keine kleinen Ansprüche. In Lukas Evangelium Kapitel 14, Vers 25 und 26. Und dann folgendes, sagt Jesus. Es ging eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Also 26 und 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also die Messlatte, die ist sehr hoch. Hast du mich lieber als alles dieses, also alle diese Menschen? Was hast du in deinem Leben? Was habe ich in meinem Leben, was mir so heilig ist, was mir so wichtig ist, was ich sage, das würde ich nie hergeben? Hast du mich lieber als alles andere? Und das ist ein Jüngerschaftsprojekt, was in uns alle leben muss. Und er wirklich an dieser Stelle arbeitet er an uns. Und wenn wir den Begriff Liebe aus dem Griechischen denken, dann denke ich zum Beispiel an diesen Begriff Liebe, Phileo aus dem Griechischen, dann heißt das, so wie David und Jonathan eine brüderliche, herzliche Liebe haben. Und so soll es auch in Gemeinden sein, eine brüderlich-herzliche Liebe. Und dann gibt es die Agape-Liebe, das ist die Gottesliebe, die Liebe, die gebende Liebe, die nicht fordert, die nicht nimmt, sondern sie gibt, wie Gott, wie Jesus. Geben, nur geben, geben, geben. Immer den anderen im Sinn haben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hast du mich lieber? Jesus will uns ganz. Er will uns nicht nur ein bisschen. Er will, dass wir, auch wenn wir in gesundheitliche Nöte kommen, in Krankheiten, ja sogar bis zum Tod, dass wir sagen können, ja Herr, ich hab dich lieb und ich vertraue dir. Du bringst mich sicher durch. Meine Berufung nach oben, wie ist meine persönliche Beziehung und sie ist nicht von meinem Gefühl abhängig. Gefühle, die trügen. Und Liebe zu Jesus, das zeigt sich in der Tat. Das zeigt sich im Reden und im Tun. Von Gottes Seite gibt es keine Einschränkung. Er liebt uns bedingungslos. Und die Frage ist, wenn das gelingen soll, unser Leben in der Jüngerschaft, bin ich bereit, Jesus Christus meine ganze Lebensführung, meine ganze Lebensplanung zu übergeben? Oder meine ich, was zu verpassen, dass ich zu kurz komme, wenn er alles für mich wuppen soll und dass ich ihn darum bitte? Mit anderen Worten, wir sollen wachsen in der Heiligung. Der Herr sagt, ich bin heilig, darum auch ihr. Ihr sollt heilig sein in der Heiligung. Wir sollen ein Leben führen, sodass andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, an uns sehen können, wer Jesus ist. Im Denken, im Reden und im Tun. Wenn ja, wenn du das willst, dann folgende Änderungsvorschläge oder Anwendungsvorschläge, die uns helfen können. Wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir auch Zeit mit ihm verbringen. Dann wollen wir mit jemandem reden. Kommunikation. Heute sind wir auf einem Fehltrip von fehlgeleiteten Kommunikationen. Wir leben in einer Zeit, wo eine ganze Generation kommunikationsunfähig gemacht wird durch Medien. Es kommt immer, hin und wieder sehe ich mal in den Nachrichten, schau hin, was dein Kind in den Medien macht. Es müsste richtig heißen, schaut hin, was die Medien mit deinen Kindern machen. Aber nicht nur mit deinen Kindern, auch mit uns, Erwachsene. Wir werden manipuliert, wir werden fehlgesteuert durch diese Medien. Also, das Erste ist, dass wir feste Zeiten einplanen, mit Jesus von ihm zu hören, das heißt das Wort lesen. Dass wir feste Zeiten einplanen, mit ihm zu reden, das ist die stille Zeit, die Jüngerschaftsregel Nummer 1. Gott redet dann zu uns, zu mir. Und dann beginnt das Gebet im stillen Kämmerlein. Dann kann das Gebet eine Zweierschaft oder das Gemeindegebet, wie wir heute Morgen hatten. Paulus schreibt im 1. Korinther 1, 9, die Jüngerschaftsregel Nummer 1. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Gemeinschaft mit ihm, das ist die erste Regelung. Es gibt keine größere. Alle Termine, die du am Tag hast, sind wichtig. Aber die mit Jesus ist sehr, sehr wichtig. Die stellt alles andere in Schatten. Aber nun wirst du sagen, ja, das stimmt. Aber ich habe die Zeit nicht. Okay? Ich habe weder die Zeit zum Bibellesen und ich habe weder auch so viel Zeit zum Beten. Das können Pastoren machen, das können und, und. Wenn du das denkst von dir, dass du diese Zeit nicht hast, dann hast du ein richtig akutes Jüngerschaftsproblem. Dann hast du ein Problem in der Nachfolge. Dann hast du ein Wachstumsproblem. Ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, schon mal hier erzählt. Wir waren 2010 auf einer Predigerkonferenz in einer großen Gemeinde. Da waren 500 Männer, alles Pastoren, Älteste oder Prediger, alles. Und dann hat der eine Referent, die uns aufgefordert hat, gesagt, wer von euch, liebe Brüder, betet am Tag mehr wie eine halbe Stunde? 500 Männer. Ich sage, ihr könnt mir jetzt die Hucke voll lügen, aber Jesus weiß, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Dann kamen ganze 3 Hände hoch von 500 Vollzeitler. Das ist kein Witz, was ich hier erzähle. Und dann kam die nächste Frage, und wer betet von euch am Tag? Wer hat mehr wie 15 Minuten, also eine Viertelstunde Gemeinschaft mit Jesus? Dann kamen zwischen 30 und 40 Hände hoch. Vollzeitler. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Die Jüngerschaftsproblematik Nummer 1. Und wenn wir das merken bei uns, wir brennen alle aus. Wir brennen alle aus, egal wer du bist. Ich lernte vor einigen Jahren einen Leiter von einer großen, von einem deutschen Missionswerk kennen. Größer noch wie die deutsche Gemeindemission. Mit, ich glaube, in 150 Ländern der Erde haben die Missionare ausgesandt. Und er sagt, heute ist es so, wenn du heute Missionare aussendest, in der Regel sind die binnen 2 Jahre wieder zu Hause, ausgebrannt. Meistens junge Ehepaare, ausgebrannt, fertig, fix und fertig, die wieder aufgepäppelt werden müssen. Früher kamen keine ausgesendeten Missionare unter 8 Jahren wieder auf Heimaturlaub und kamen wieder in ihre Heimatgemeinde. Original von diesem Geschäftsführer, von diesem großen Missionswerk aus Deutschland. Der Teufel verdreht uns die Prioritäten. Er will, dass du möglichst viel machst. Und wenn du viel machst, kann ich dir jetzt schon sagen, es ist nie genug. Matthias weiß, wovon ich spreche. Wenn wir im vollzeitlichen Dienst sind und du sagst, Abend, was hast du eigentlich gemacht? Du weißt nichts mehr. Die qualmt der Kopf. Du hast 1000 Gespräche geführt. Vielleicht waren es auch nur 999, kann sein. Aber du weißt nicht mehr, was hast du gemacht. Und der Teufel kommt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Nein, das fragt Jesus dir nicht. Bist du viel losgerannt heute? Hast du geackert und gemacht? Wie viel Zeit hast du mit mir heute verbracht? Hast du von mir gehört, was ich dir sagen wollte? Durch sein Wort. Oder gehören wir zu den sogenannten CDU-Christen? Kennst du CDU-Christen? Christlich dauernd unterwegs. CDU. Dann gibt es noch eine Gruppe, U-Boot-Christen. Kennt ihr die? U-Boot-Christen, die tauchen nur selten auf. U-Boot ist ja immer unter Wasser. U-Boot taucht nur selten auf. Wenn ich daran denke, die erste Gemeinde, die wir gegründet haben, wie viele Menschen waren da in den Gemeinden? Viele. Es kamen welche zum Glauben. Und plötzlich waren sie wieder weg. Verlasst die Versammlungen nicht, bibeltreue Gemeinden, wie einige zu tun pflegen. Ja, wichtig ist die tägliche Körperpflege, aber viel wichtiger die körperliche bzw. die Seelenpflege. Gespräche mit Jesus, wo wir doch nicht so viel Zeit haben. Jüngerschaft beginnt bei mir, ganz persönlich. Und Jesus ist rund um die Uhr bereit, uns in diese Veränderung hineinzunehmen, die nur er, der Heilige Geist, in uns bewirken kann. Wir können uns selbst nicht verändern. Wir können es nicht. Genau wie Petrus so versagt hat, wie ich versagt habe, wie wir uns alle wiedererkennen, dass wir Versager sind, wenn nicht Jesus in uns diesen geistlichen Kampf kämpft. Und das sagt er auch im Johannesevangelium, Kapitel 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bedenken wir, durch Gebet treten wir in Gottes Gegenwart. Wir kommen als bedürftige Kinder. Durch das Gebet bekomme ich Frieden, auch in schwierigen Situationen. Gebet ist ein fortschreitendes Verhältnis mit Gott, das hier beginnt und nie endet. Bete weiter nach dem Amen, hat Hans-Peter Reuer mal ein Buch drüber geschrieben. Bete weiter nach dem Amen. Und ich denke, darum geht es. Bete aber ehrlich, bete echt. Sei dir bewusst, die vollkommene Abhängigkeit. Gebet ist die Macht des Gläubigen. Macht. Wirklich. Suche dir einen Gebetspartner. Eine Zweierschaft. Ich bete schon fast 25 Jahre mit Reinhard Kurz zusammen, jetzt am Telefon, früher direkt. Über so eine lange Zeit, das ist sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Auch seelsorgerlich, dass wir Gespräche haben. Ja, besser noch vor Ort, wenn es möglich ist. Übrigens, Bibel lesen, hat man keine Lust mehr zu. Wie komme ich da wieder hin? Ich kann dir nichts anderes anbieten, als durch Bibel lesen. Durch Gebet, dass Gott uns wieder Freude daran schenkt. Und beten lernt man, wenn wir darüber Buße tun, wo wir nicht mehr beten, dass Gott uns das Herz verändert, dass wir wieder anfangen zu beten. Er kann uns den Hebel umlegen im Herzen. Du bist nicht das, was du fühlst, sondern das, was du willst und was du glaubst. Jeder Neuanfang beginnt mit der Buße. Und wenn diese Beziehung zu Jesus stimmt, und das ist die erste Frage, die er gestellt hat, liebst du mich mehr als alle anderen hier? Und dann hat Petrus ja richtig geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, ich bin auf dem Teppich, habe eine Lektion von dir bekommen. Und dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Hier bekommt jetzt der erste Auftrag. Meine Berufung nach innen. Erste, meine Berufung nach oben, meine Berufung nach innen. Weide meine Lämmer. Wer sind diese Lämmer? Wir sehen die Geburtsstunde der ersten Gemeinde in Jerusalem, der erste Pfingsttag, und Petrus predigt vollmächtig das Wort. Und es kamen an einem Tag, an diesem ersten Pfingsttag, über 3000 Juden zum Glauben an Jesus Christus. Und sie ließen sich taufen. Diese Frage, soll ich mich taufen lassen, die gab es gar nicht früher. Säuglingstaufe, die gab es gar nicht. Die Diskussion hat es nie gegeben im Judentum. Sondern die zum Glauben kamen an Jesus Christus, die mussten Farbe bekennen, damals und auch heute. Ich muss sagen, zu wem gehöre ich? Wem folge ich nach? Wem gehorche ich? Und das ist Jesus. Und das war im Judentum, war das damals vor 3000 Jahren, auch heute noch, wenn sie sagen, orthodoxe Juden, wir glauben an Jesus Christus, dann werden sie in der Regel aus ihrer Versammlung, aus der Synagoge ausgeschlossen. Sie werden aus ihrer Familie ausgeschlossen. Wir kennen persönlich Juden, wo die Eltern ihre Kinder verworfen haben, die nie wieder zu ihnen Kontakt haben wollten. Ausgeschlossen, nur weil sie an Jesus glauben. Jesus verbindet zum Himmel, zum Vater, oder er trennt. Diese beiden Möglichkeiten. Mehr gibt es nicht bei Jesus. Und dann kommt der Auftrag, weide meine Lämmer. Das waren alles Lämmer, 3000 Lämmer, die kamen zum Glauben. Die kann man nicht sich selbst überlassen. Lämmer, wenn sie nicht geistlich versorgt werden, und das können wir lesen in der Apostelgeschichte 2,42, sie waren beständig in der Lehre. Das ist das Wort Gottes. Jeden Tag, täglich, trafen sie sich in den Häusern. Diese Gemeinschaft, Lämmer sind Herdentiere. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn ein Lamm, ein einzelnes Lamm irgendwo ausgesetzt ist, dann ist der Wolf da. Wenn Lämmer können sich schon mal von der Herde entfernen und wissen und finden nicht wieder zurück übrigens. Schafe sind dumm, was das angeht. Ziegen nicht. Aber Lämmer, Schafe. Und hier, sie blieben beständig in der Lehre. Das ist die Jüngerschaft. Sie bekamen Milch, gute Lehre und sie sind im Glauben gewachsen. Und die Jerusalemer Gemeinde, die wuchs täglich. Und es waren nach ein paar Tagen, waren es schon 5000. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, was die gerettet wurden. Weil die äußeren Umstände, die Menschen, die dies gesucht haben, die auf der Suche waren, auch heute, die durch diese Gemeinde gesehen haben, wer Jesus ist, was lebendige Hoffnung ist. Und das ist das, was wir auch heute wie damals verkündigen müssen. Und wenn der Hirte seine Lämmer vernachlässigt und nicht aufpasst, dann sind sie in Gefahr. Der Wolf, der Teufel, versucht sehr gerne die unerfahrenen Lämmchen zu packen. Lämmer sind sehr pflegeintensiv und schutzbedürftig. Lämmer brauchen Milch. Und Hebräer 10 sagt uns ja auch der Schreiber, verlasst die Versammlungen nicht, wie einige zu tun pflegen, wo ihr seht, dass sich der Tag naht, dass Jesus die Wiederkunft nahe ist, die Entrückung der Gemeinde. Verlasst die Versammlung nicht. Lämmer brauchen diese Gemeinschaft. Und ich weiß noch, als ich 1992 zum Glauben kam, das hatte Auswirkungen auf die ganze Familie. Die Kinder haben das gesehen, die ältesten beiden Töchter, die haben gesagt, Papa, was ist mit dir passiert? Wir kennen dich nicht wieder. Also, wie ich ein Lamm geworden bin. Wie Rettung geschah. Lämmer folgen dem Mutterschaf und das Mutterschaf folgt dem Hirten. So ist die richtige Reihenfolge. Wenn das Mutterschaf, also oder auch hier Mama, Papa, die gläubig sind, den Hirten nicht folgen, Jesus nicht folgen, dann tun es die Lämmer auch nicht. Schafe können auch verletzt sein. Mutterschafe können verletzt sein und wenn sie nicht richtig behandelt werden, haben sie oft auch Probleme mit den Lämmern. Wichtig ist, dass kranke Schafe behandelt werden und kranke Lämmer ganz besonders. Das ist ganz wichtig. Oft ist es in Gemeinden, in Familien seelische Verletzungen durch Worte. Und diese Verletzungen kann man durch Buße, durch Vergebung wieder ändern. Die können wieder heil werden. Und das ist wichtig. Ganz wichtig, dass wir das nicht übersehen. Und diese Lämmer, das sind zuerst in unserem eigenen Haus, wo wir als Gläubige, das sind unsere Kinder. Unsere Kinder sind geheiligt, so wie es Paulus ja schreibt in 1. Korinther. Sie sind geheiligt, sie sind nicht wiedergeboren, sie sind aber geheiligt. Gott hat sie ganz besonders einen Status auferlegt. Er kümmert sich ganz besonders, er, Jesus, um diese, unsere Kinder. Aber wir müssen das tun. Wir sind seine Werkzeuge. Wir sind in diesem Hirtendienst hineingenommen von Jesus, dass wir das tun. Sonst schluckt die Welt unsere Kinder. Und unsere Kinder, das sind Lämmer, sie verkrüppeln und sie werden nie Mutterschaf und produzieren keine Nachkommen. Und Jesus hat uns gerettet, Lämmer, wir sind erstmal Lämmer geworden und dann sind wir zu Schafen und dann können wir, sind wir gebärfreudig, dann sollen wir auch wieder andere Menschen zu Jüngern machen. Darum brauchen unsere Kinder täglich biblische Wahrheiten, biblische Nahrung, geistliche Prinzipien, dass wir ihnen die lehren und vorleben. Jüngerschaft, Talmidim, Schüler des Meisters. Nach diesem seelsorgerlichen Prinzip, nachdem du selbst geistlich aufgetankt hast mit Jesus im Gebet, dann kommt die praktische Anwendung. Zeit in die Kinder investieren. Und gerade auch für uns als Väter, wenn wir die Kinder abends ins Bett bringen, mit ihnen die Kinderbibel lesen, beten, Jesus groß machen. Dass wir unsere Kinder auf Familienfreizeiten mitnehmen oder auch in Kids-Camps oder Musicals, wo was ist, wo Jesus Christus das Zentrum ist. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Sohn mal eine Vater-Sohn-Freizeit gemacht und wie er dann in Brasilien auf Jüngerschaftskurs war, ja genau, und dann über Weihnachten, da war er nicht zu Hause und dann hat er das Bild wieder gesehen. Vater-Sohn-Beziehung. So wie Jesus auch sagte im Johannes-Evangelium Kapitel 17, Vater, wie wir eins sind, so will ich, dass sie eins sein, wie wir. Und dass wir mit unseren Kindern wirklich alles investieren. Das ist die Gemeinde von morgen. Die muss stark sein. Denn die Gemeinde geht in starkes Fahrwasser rein. Der Wind wird uns immer schärfer ins Gesicht. Und das ist nicht schlecht. Das Schlaraffenland, da nehmen die Christen sehr gerne mal weltliche Maßstäbe an. Aber da, wo die Gemeinde verfolgt wird, da wächst sie. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, sondern es läuft da am schnellsten, wo Verfolgung ist. Weil dann laufen wir auch schneller in Verfolgung. Ne? Ganz einfach, simple Beispiele. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt 3, meine Berufung nach außen. Weide meine Schafe. Das kommt zweimal, hat er dann ja gesagt. Liebst du mich, Petrus? Ja, Herr, ich liebe dich, das weißt du. Weide meine Schafe. Und das erste ist, wo Petrus dann den Auftrag bekam, die ersten Juden, das sind die Schafe Gottes, die ersten Lämmer, und dann wurden sie auch zu Schafen. Weide meine Schafe, das ist geschehen. Petrus war der Erste, wo die Juden zum Glauben kamen, so an Jesus. Und dann kamen allerdings auch die ersten Heiden zum Glauben durch Petrus, als er in das Haus des Cornelius ging, Apostelgeschichte 10. Wir kennen die Geschichte. Und er predigt in dem Haus von dem Cornelius, ein römischer Hauptmann. Und die kommen zum Glauben. Und was machen sie? Sie lassen sich taufen. Und hier führt Gott die Gemeinde zusammen. Aus Juden, die an Jesus glauben, und Nichtjuden. Das waren die zweiten Lämmer. Und das beschreibt Jesus auch eigentlich nochmal ganz wunderbar in Johannes 10, wo er sagt, ich habe auch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch die muss ich herführen. Also, fassen wir das zusammen, nochmal diese drei Punkte. Weide meine Lämmer, zuerst meine Berufung nach oben, ist die in Ordnung? Muss ich sie überdenken? Meine Berufung nach innen, die Lämmer und dann die Schafe. Schafe waren mal Lämmer. Und dann kommt unser Auftrag nach außen. Und nie allein. Jesus hat seine Jünger auch immer zu zweit und zu dritt ausgesandt. Nie allein. Und was verlangt er von uns? Dass wir treu sind. Er wird uns nie abends bemessen an das, was du getan hast. Letztlich muss er es durch uns tun, dass wir bereit sind, dass er durch uns wirken kann, nicht wir selbst. Und als erstes, wo wie Paulus das auch im Römer 12 schreibt, nehmt euch als im Inneren die Nöte der Heiligen an, die gläubigen Menschen, wo sind sie in Nöte? Brauchen sie Hilfe? Und dann auch unsere Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unser Auftrag. Und in dieser Verantwortung hat Jesus uns hineingestellt und auch nie rausgelassen. Und ich möchte auch schließen nochmal mit Petrus, wie er diese Frage stellte in Matthäus 19. Herr, wir haben alles verlassen. Das haben sie. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Und was hat Jesus als Antwort gegeben? Wer Häuser, Äcker, sein Eigentum verlässt, um meines Namens willen, um mir zu dienen, der wird es hundertfach wieder empfangen. Hundertfach. Also der Lohn, der ist so groß, wer voll in Jesus investiert, in die Nachfolge. Und dass wir uns bewusst sind, aus eigener Kraft können wir nichts tun. Gar nichts. Nur wenn wir Jesus kennen und wenn wir die Gemeinschaft mit ihm nicht vernachlässigen, und die ist immer bei uns in Gefahr. Bei uns allen. Ausnahmslos bei uns allen. Dass wir die stille Zeit vernachlässigen, weil wir keine Zeit haben. Und wie er doch sagt, durch Stille sein würdet ihr stark sein. Und wenn wir die Bibel lesen, das ist mit nichts zu vergleichen. Wir tauchen in die direkte Gegenwart Gottes ein, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Und das brauchen wir jeden Tag. Genauso wie du das Frühstück jeden Tag brauchst, das Essen für die körperliche Kondition, unsere Körperpflege. Dass wir nach außen uns pflegen, Jüngerschaft, dann sehen wir jünger, sehen wir besser aus. So wie ich früher einen neuen Anstrich bekommen habe. Aber so will Jesus uns von innen her verändern, schöner machen. Ihm ähnlicher, ihm wohlgefälliger machen. Und das wünsche ich dir, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist das so, aber vielleicht auch nicht, dass wir die Prioritäten wieder recht ordnen. Das Wichtigste zuerst. Wir können den zweiten Schritt nie vom ersten machen. Und der erste Schritt ist die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und dass er dann durch uns wirkt, egal ob alt oder jung. Wir sind alle Jünger Jesus, wenn wir wiedergeboren gläubig sind, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und dann gelten diese Prioritäten für uns, wie er es hier in seinem Wort gesagt hat. Folge mir nach und mache zu Jüngern alle Völker und dann lehret sie halten alles. Das ist die systematische Theologie. Amen.